Rückblende Teil 9. Tanz der seligen Geister. Bei Holm versuche ich als erstes herauszufinden, ob ich einen verrückten Eindruck mache. Ich befrage die Leute dazu, ergänze selbst, ich sei bis vor 8 Sekunden noch verrückt gewesen, jetzt aber nicht mehr. Irritierend ist, dass niemand etwas von mir zu erwarten scheint. Es herrscht eine der Auffindung der Weltformel ganz unangemessene Atmosphäre. Alle stehen nur herum, haben Gläser in der Hand und machen Smalltalk. Ich höre sie Sätze sagen, die ich Sekundenbruchteile vor ihnen gedacht habe. Ich spüre, welche Gesten sie im nächsten Moment machen werden. Meine Gabe, in die Zukunft sehen zu können, bestätigt sich glanzvoll. Und mir fällt wieder ein, dass ich meinen Text vorlesen muss. Ich rufe alle im Wohnzimmer zusammen und nehme selbst am großen Tisch Platz. Meine Vernunftinstanz landet einen letzten Treffer, indem ich bitte, die Kinder aus dem Raum zu schicken. Ich kann noch erkennen, dass das, was ich jetzt tun werde, nicht mehr jugendfrei ist. Aber es nicht zu tun, ist mir unmöglich. In meinem Moleskin suche ich nach dem Text. Mir ist bewusst, dass ich ihn selbst noch nicht gesehen habe. Ich spüre aber auch, dass ich ihn quasi hinter meinem eigenen Rücken aufgeschrieben habe, so dass er gleich auf wunderbare Weise vor meinen Augen erscheinen wird. Als es weder am Ende noch am Anfang noch in der Mitte des Notizbuchs einen geeigneten Text gibt, weiß ich, dass die Störinstanz ihn abermals vor mir verborgen hat. Habe ich die Seiten wieder herausgerissen? Am wahrscheinlichsten scheint es mir, dass der Text zu Hause auf meinem Rechner liegt, in einer versteckten Datei. Ich äußere diese Vermutung und verlange, sofort zu meinem Rechner gebracht zu werden. Niemand reagiert. Ich fange an zu schreien, werfe das Moleskin durch den Raum. Und was weiter geschieht, weiß ich nicht. Einmal zwischendurch, ich glaube ganz am Anfang, bitte ich auch Holm, mich vor seinen Rechner zu setzen, damit ich in Windeseile den Text wie an der Schnur aus mir herausschreiben kann. Nach einigen weiteren vergeblichen Anläufen, den Text zu finden, sehe ich irgendwann nach rechts zur Tür. Dort stehen 2 Sanitäter. Das ist der schlimmste Moment. Schlimmer als alles andere zuvor. Beim Anblick der beiden Männer weiß ich, dass nun eingetreten ist, was ich seit der Operation am meisten gefürchtet habe, nämlich, dass mein Hirn sich auflöst und meine Persönlichkeit sich unkontrollierbar verändert. Und ich weiß auch, dass ich mir für diesen Fall von Anfang an ein bestimmtes Vorgehen überlegt habe. Selbstmord, solange ich noch einen Rest von Kontrolle habe über das Gemüse, das einmal meinen Namen trug. Ich sehe die Walter PPK in meiner Hand. Ich sehe sie in meinem Mund. In meiner Angst rede ich noch einmal auf die Sanitäter ein, bitte sie, der Lesung beizuwohnen, unternehme einen letzten Versuch, den Text zu finden und lese schließlich etwas vor, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Irgendwann sitze ich neben C und Passig hinten im Krankenwagen auf dem Weg zur Notaufnahme. Per Leo beschreibt den Abend später in einer Mail an Jochen. Wolfgang wurde nach etwa 1 Stunde von 2 Sanitätern in die Charité gebracht. Vermutliches Ziel dort, Psychiatrie. Sein Auftritt trug alle Züge eines Wahns, wobei niemand sagen kann, ob das der Krankheit direkt, Tumorwachstum, Serotoninspiegel und so weiter, oder indirekt 3 Nächte ohne Schlaf plus Panik geschuldet ist. Das Szenario: Wolfgang wollte uns einen Text vorlesen, der unter anderem die Weltformel enthalten sollte, doch dazu kam es nicht, weil er ihn nicht fand. In immer neuen Schleifen behauptete er, er müsse den Text auf seinem Rechner gelöscht haben, also sei er im Papierkorb noch zu finden. Dann wieder, dass er im mitgebrachten Notizbuch sei, in dem er wie wild blätterte. Über die tatsächlichen Schleifentexte legte er immer wieder einen Metatext, in dem er uns genau, aber völlig unverständlich instruierte, was wir zu tun hätten, falls er in Schleifen feststecke. Die Verzweiflung darüber, dass der Text für ihn unmissverständlich da, aber nicht auffindbar war, führte zu Wutausbrüchen mit lauten Beschimpfungen: Ihr Arschlöcher, er steht hier drin, Bodenwälzen und so weiter. Seinem Abtransport stimmte er selber zu. Er bat sich von den Sannis aber noch 1 Minute, um den Text, den er endlich gefunden zu haben behauptete, vorzulesen. Soweit ich mich erinnere, lautete er: Alles ist richtig, alles ist richtig, alles ist richtig. Die Welt ist eine Schleife, das Leben ist das Leben und das Nichts ist das Nichts. Dann der Abgang. Nach letzten Meldungen war er im Wartebereich der Notaufnahme ruhig. Wir warten jetzt ab, wie sich die Dinge entwickeln und beraten dann über ein etwaiges Betreuungsszenario. Schließlich ist alles denkbar. Vom offenen Wahnsinn über psychotische Aussetzer als Teil des Krankheitsbildes bis hin zu einer heilsamen Mütze Schlaf, die ihn wieder zu sich bringt. Im Wartesaal der Notaufnahme an der Charité zeige ich C. und Passig die Bilder und Notizen in meinem Moleskine, von denen ich mich in diesem Moment schon wieder distanziere. Dann werde ich von einer Neurologin wegen Verdachts auf Manie in Richtung Psychiatrie geschoben. An die Nacht habe ich keine Erinnerung. Am nächsten Morgen holen Philipp und Julia mich ab und begleiten mich nach Hause. Es geht mir jetzt sehr viel besser. Ich habe eine Zyprexa bekommen und beim Frühstück versuche ich meinen Freunden noch einmal zu erklären, was es mit den Ereignissen am Vorabend auf sich hatte. Mir kommt die Idee, auf meinem Rechner nachzusehen, ob dort nicht tatsächlich der von mir geschriebene und vor mir selbst verborgene Text irgendwo herumliegt. Auf den ersten Blick ist nichts zu entdecken, weder im Papierkorb noch unter den üblichen Speicherplätzen. Erst Philipps Vorschlag, in Word nach den zuletzt bearbeiteten Dateien zu gucken, führt zu der Anzeige einer Datei mit dem sonderbaren Titel »Tanz der seligen Geister« und ich falle vor Schreck rückwärts auf den Boden. Ich erwarte jetzt nicht wirklich die Weltformel, aber zumindest den Text meines Lebens. Es öffnet sich eine Datei, die mir vor kurzem jemand geschickt hatte, mit einer Geschichte von Alice Munro. Rückblende, Teil 10. Der Pinguin. Im Laufe des Tages sitze ich am Rechner und schreibe. Ich bin immer noch rasend schnell unterwegs, suche nach Erklärungen für meinen gestrigen Ausfall und schicke eine Mail an Katrin und C., in der ich eine genaue Analyse der selbsthypnotischen Vorgänge meines Innern liefere, verbunden mit der Aufforderung an beide, mir zu bestätigen, dass sie starkes Mitgefühl mit mir empfänden, welches sie jedoch nicht zu kommunizieren wagten. Das habe ich Kraft meiner Logik nämlich herausgefunden, dass sie ihr Mitleid vor mir verbergen, aus Angst, etwas Ähnliches auszulösen wie Jana mit ihrer belegten Stimme. Dies klar erkannt zu haben, ist für mich der Beweis, dass mein Gehirn noch nicht in völliger Auflösung begriffen ist, sondern im Gegenteil auf der empathischen Ebene ganz prächtig funktioniert, und ich verlange vehement die Bestätigung meiner Beobachtung. C. verweigert sie mir zuerst per Mail und dann telefonisch und schickt mir stattdessen eine über Skype alarmierte Delegation aus Philipp, Katrin und Marek ins Haus, die sich nach meinem Befinden erkundigen soll. Hocheuphorisch verlange ich von Katrin abermals die Bestätigung meiner ohne Zweifel richtigen Beobachtung. Ich brülle sie an, endlich Ja zu sagen, und als sie sich weigert, mich, wie sie sagt, in meinem Wahn zu unterstützen, erkläre ich, dass ich sie in diesem Fall erwürgen werde. Mit nach vorn gestreckten Armen fährt mein Körper wild in der Küche herum. Aus den Augenwinkeln sehe ich Marek auf dem Stuhl sitzen, angespannt. Aber er ist nicht aufgesprungen, um mich zurückzuhalten, woraus ich schließe, dass ich nicht wirklich die Absicht habe, Katrin zu erwürgen. Ich gebe mir das bestätigende Ja schließlich selbst, weil ich weiß, dass ich mich ohnehin nicht irre. Und dem Drängen, mich erneut in die Psychiatrie einzuliefern, gebe ich rasch nach. Beim Ankleiden sehe ich im Badezimmer das Pinguinkostüm herumliegen, das Katrin beim Tough Guy Race getragen hat, und schlage vor, es auf dem Gang in die Psychiatrie zu tragen. Wenn man sich einmal im Leben schon selbst dort einliefert, scheint mir, dann richtig. Außerdem, vermute ich, wird es uns ein paar Formalitäten ersparen. Auf dem Weg spielen wir die Erwürgenszene noch einmal nach, um das Theaterhafte daran zu betonen und die mittlerweile dazu eingetretene Distanz. Mein Name ist Wolfgang Herrndorf, sage ich am Empfang, und ich möchte mich in die Psychiatrie einweisen. Das finde ich wieder ungeheuer komisch. Während die Krankenschwester meine Daten aufnimmt, kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, ich bin übrigens nicht verrückt. Und ohne mit der Wimper zu zucken, antwortet sie, das hatte hier auch niemand gedacht. Das Gespräch mit der diensthabenden Ärztin ist kurz. Sie fragt meine Freunde, ob Gewalttätigkeit und Aggression zu meinen normalen Charaktereigenschaften gehören, und Katrin verneint. Dass solche Gespräche über mich in meiner Anwesenheit und in der dritten Person Singular geführt werden, verwandelt mich erneut in ein diskretes Gemüse, aber es beschämt mich nicht. Zu diesem Zeitpunkt mache ich mir schon keine Illusionen mehr. Ich kriege die nächste Zyprexa, Tavor dazu und ein Bett auf der Psychiatrie. In diesen Stunden sind wir noch drei in meinem Kopf. Walter, Wolfgang und Wilhelm. Nach der Verlegung auf die Neuropsychiatrie und den ersten Diagnosen kommt noch ein unpersönlicher Hebel zur Manieregulation hinzu, der über vorgestellte Lebenserwartung funktionieren soll und nicht wirklich funktioniert. Und schließlich eine Königin, neue Regentin genannt, die als endgültig externalisiertes Über-Ich über allem Stimmengewirr thront und sich als noch durchschlagender als die Walter entpuppt, sowohl im Kampf gegen den Todesgedanken als auch gegen den überbordenden Mitteilungsdrang, der mir langsam das Leben schwer macht. Insbesondere den Drang, den Ärzten von den tollen Zuständen in meinem Kopf zu erzählen. Jede Mitteilung, die ich in dieser Richtung anfangs mache beim Versuch, mein Glück zu beschreiben, bringt mir weitere Tage auf der Station ein. Und ich will raus, dorthin, wo ich die beruhigende Wirkung des Alltags wiedererkenne, in meine Wohnung, in mein Sozialleben und an den Computer. Eines Nachts liege ich wach und stelle fest, dass ich die Walter auf beliebige Gegenstände richten kann, um sie aus meinem Bewusstsein zu schießen. So kann ich zum Beispiel minutenlang nicht an einen roten Elefanten denken, wenn ich will. Ich befürchte zu keinem Zeitpunkt ernsthaft, überhaupt nicht mehr rausgelassen zu werden aus der Psychiatrie. Aber man muss mit seiner Weltwahrnehmung schon sehr tief gesunken sein, um als Insasse nicht zu spüren, wie schmal der Grat zwischen Freiheit und längerem Zwangsaufenthalt ist. So schmal wie der Grat zwischen Psychose und keiner Psychose, schätzungsweise. Und weil ich meinen Mitteilungsdrang selbst nur schwer in den Griff kriege, verbietet mir die Königin schließlich jede Kommunikation über mein Inneres mit Ärzten, Freunden und Bekannten. Ob man mir von diesen Kämpfen äußerlich noch etwas anmerkt, weiß ich nicht. Glaube aber nicht. Genauso wenig wie ich beurteilen kann, ob diese letzte Aktion der Königin noch Ausgeburt des Wahnsinns ist oder nicht vielmehr die bildliche Rückkehr der Vernunft, welche sinnlos überbordenden Mitteilungsdrang ja auch sonst mit Verbot belegt. Die Königin lacht noch einmal triumphierend, als ich die Neuropsychiatrie verlassen darf und verschwindet bald darauf mit den anderen Schatten zusammen. Allein die Walter ist als Gegenstand irgendwie verblieben. Aber ohne Gegner lässt sie sich nicht beleben. Die Mitteilung, dass ich sterben muss, dringt in diesen Tagen noch zu mir durch, versickert aber in den höheren Schichten des Bewusstseins im relativistischen Sand. Und den Rest habe ich ja schon erzählt. PS: Sowohl im Nachhinein als auch insbesondere währenddessen sehr bedrückender Gedanke. Dass man als Individuum auf diese Belastung nicht individuell reagiert, sondern superkonventionell, mit geradezu normiertem, verrückten Verhalten, das 100.000 andere Verrückte an dieser Stelle auch schon vorgeführt haben und also gar kein Individuum, keine psychisch autonome Einheit mehr ist. Das ist das tatsächlich Furchteinflößendste, während man drinsteckt. Man steckt auf einmal nicht mehr drin in etwas, was man bis dahin als selbst wahrzunehmen gewohnt war, als Ich, so fragwürdig man die synthetische Konstruktion des Ichs auf einer intellektuellen Ebene schon immer gefunden hat. Aber rein alltagstechnisch war dieses Ich doch sicher vorhanden. Und dann löst es sich auf in das unpersönliche Agieren eines vom Evolutionsprozess sehr sinnvoll und zugleich schwachsinnig an die Härten der Welt angepassten, durchschnittlich durchgedrehten Vertreters der Art. Was einem immerhin die Selbstbeobachtung erleichtert. Man weiß im Grunde sofort, dass man verrückt ist. Das heißt, ich wusste es. Und dann verdrängte ich es, um der Hoffnung willen, so bleiben zu dürfen. Denn es ging mir fantastisch. PPS: Überflüssig zu erwähnen, dass der bei Holm von mir verzweifelt gesuchte Text später doch noch aufgetaucht ist. Es ist dieser Text. 9. 6.10.2010. 23.55 Uhr. Onkel Boonmi gesehen, Gewinner von Cannes. Man sieht, wie einer 4 Minuten duscht und er gehört weiß Gott nicht zu den interessanten Duschern. Arzi-Fazi Thailand. Ein Punkt, weil ich weinen musste, als der Tote reinkam. Das Beste, man fühlt sich wie mit 16, als man sowas bis zum Ende guckte und dann noch darüber nachdachte, was es zu bedeuten hätte. Anschließend Lektüre-Empfehlung von Christoph. Der Tod und der Kompass von Borges, angeblich die beste Kriminalgeschichte der Welt. Lese sie und fühle mich erneut, als hätte ich den Schuss nicht gehört. Ein Kommissar, der mit Hinweisen zu seiner eigenen Ermordung gelockt wird? Ja? 8.10.2010. 16.07 Uhr. 3 Wochen ist Chick raus und in keiner Buchmessenbeilage und keiner Zeitung. Es ist mir nicht so gleichgültig wie früher. 20 Uhr. Fußball in der Halle. Nachdem wochenlang jeder Direktpass von mir beim Gegner landete, geht's heute wieder. Weiß nicht, ob es an der Hallensituation liegt oder ob sich in meinem Hirn irgendwas regeneriert. Denn eigentlich muss man dazu aus den Augenwinkeln sehen können. Körperlich insgesamt wahnsinnig fit. 10.10.2010. 14.56 Uhr. Ich gebe keine mündlichen Interviews mehr, aber für die bulgarische Germanistin Jelen Jagura würde ich nochmal eine Ausnahme machen. 16.56 Uhr. Passig nennt das, was ich da schreibe, Wikipedia-Literatur. Neues, sinnlos mit Realien überfrachtetes Genre, das sich der Einfachheit der Recherche verdankt. Rechtfertige mich damit, dass das meiste ja doch erfunden ist. Vor 2-3 Jahren auch schon mal angefangen, Sachen in die Wikipedia reinzuschreiben, die in meinem Roman vorkamen. Entweder die Fiktion passt sich der Wirklichkeit an oder umgekehrt. Den Vorwurf der Schlampigkeit will man sich schließlich nicht gefallen lassen. 11.10.2010, 19.38 Uhr. Reik Wieland schreibt mir, er habe in einer alten Kosmogonie einmal die Abbildung des Nichts gesehen. Ein schwarzes, mit Kritzelstrichen ausgemaltes Rechteck, an dessen Seiten jeweils ad infinitum geschrieben war. 12.10.2010, 11 Uhr. Der Wunsch, tot zu sein, zum ersten Mal von keiner Unruhe begleitet. 13.10.2010, 15.40 Uhr. Korrekturen für die zweite Auflage von Chick telefonisch an Markus. Können aber wahrscheinlich nicht eingearbeitet werden, da sie sofort losdrucken müssen. Dann vielleicht in der dritten. Die SZ, Seibt, kostet mich eine Runde Bier. Erste Rezension ohne Salinger. 14.10.2010, 5.32 Uhr. Dritter Tag der Chemo, letzter Zyklus. Und zum ersten Mal muss ich kotzen. Und dann auch gleich richtig und die ganze Nacht, am Ende kommt Blut. Halte verzweifelt Ausschau nach den teuren Medikamenten, aber nach 6 Stunden im Magen ist das von einer Konsistenz, dass es auch härtere Leute als ich nicht mehr auf den Speiseplan setzen würden. 19.46 Uhr. Verlorener Tag. Zum Arzt gefahren für neues Rezept, außerhalb der Sprechzeiten angekommen. Dosis für heute habe ich glücklicherweise noch. Liege den ganzen Tag schlapp in der Gegend rum, mit dem Finger auf Reload bei Amazon. Mein kleiner Lader ist in Schlangenlinien am Buchpreis-Chevrolet rechts vorbei. Vargas Llosa liegt längst hinter ihm, vor ihm jetzt die Untiefen aus Vampiren, Gesetzbüchern und Wanderhuren. Ich glaube nicht, dass er noch weit kommt, aber wenn er vor Natascha Kampusch eine respektvolle Vollbremsung einlegt, ist das okay. 19.10.2010, 11.56 Uhr. Der Arzt im Traum sagt 3 oder 4 Jahre. Nach einer Woche chemischer Keule zum ersten Mal einigermaßen aufgewacht heute. 20.10.2010, 7.16 Uhr. Fahre vor Sonnenaufgang nach Hause, es regnet. Arbeit bei offenem Fenster mit voll aufgedrehter Heizung. Meine Reste von Naturerlebnis. Heute vor 24 Jahren Fahrt an den Westensee, um A zu zeichnen, nachdem ich 1 Jahr lang oder länger Tag für Tag und Stunde für Stunde auf ihren Anruf gewartet hatte. Ich melde mich mal. Ja, am Arsch. 22 Uhr. Erster Besuch in einem regulären Schwimmbad seit dem Zivildienst. Alles sehr schön und sonderbar. 21.10.2010, 20.15 Uhr. Zum Yoga hat C was rausgesucht, was ihrer Meinung nach nicht esoterisch ist. Wenn das nicht esoterisch ist, möchte ich mal sehen, wie es bei den Abgedrehten zugeht. Die Anweisungen, sich wegzuatmen und leer zu machen von allem, kollidieren fundamental mit meiner Selbsthypnosemaschine im Innern. Noch leerer werden als ein Toter, schwer möglich. Allerdings ist es eine gute Gymnastik. 24.10.2010, 9.56 Uhr. Die letzten Tage krampfhaft versucht, die Lücke in meinem Blog zu schließen. Die Beschreibung des Irrseins macht mich wieder irre. Erwachend nicht mehr an den Tod denken können. Lautlos schießt es den Gedanken weg. Mitteilung an C gemacht, damit sie aufpasst. Dabei erst jetzt den schon früh in meinen Notizen auftauchenden und beim Schreiben der Hashem-Rückblende verwendeten Satz bemerkt, die Störinstanz zeige sich am liebsten im Schutz anderer, positiver Gedanken. Man wird mir vorwerfen, ein zu mechanistisches Bild des menschlichen Geistes zu haben, aber die partielle Amnesie, das beständige und unkontrollierte Herausgelöschtwerden jedes positiven Gedankens aus mir, offenbar ein Kollateralschaden der Walter. Notiz an mich selbst: Nächstes Mal besser zielen. 17.21 Uhr. Lektüre Lenz. Mein Einwand gegen die Erzählung der gleiche wie vor 20 Jahren. Die poetische Einfühlung in das Kranke. Die berühmte Stelle, Lenz wolle auf dem Kopf laufen, kaufe ich nicht. Zu offensichtlich gewollter Ausdruck der Verkehrtheit. Später Lenz Angst im Dunkeln, er hätte der Sonne nachlaufen mögen. Nein, hätte er nicht. Und natürlich kriegt mich der Text dann doch. Über die Sprache, die Natur, die Unruhe und den sich aufsummierenden Irrsinn. Am Ende beim Lesen eine Gänsehaut. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. 25.10.2010, 19.52 Uhr. Lektüre Aquis Submersus. Puh. In einem Anfall tiefer Verzweiflung C gegenüber mein Innenleben ausgebreitet. Standardisierter Absturz, wenn ich eine Weile nicht gearbeitet habe. 26.10.2010, 9.33 Uhr. Traum. Mit Bettina André in einem chaotischen Zigeunerlager auf der Suche nach Dan Richter. Bemerke im Halbschlaf, dass ich keinen Grund habe, Dan zu suchen, den ich kaum kenne, und dass ich in Wahrheit den Richter suche, mit dem ich telefonierte und dessen Konzept von Arbeit und Struktur mir in den letzten Tagen entglitten ist. 28.10.2010, 10.12 Uhr. Traum. Ich bade mit meiner Mutter in einem Tümpel, in dem eine riesige meterlange Blindschleiche herumschwimmt. Meine Mutter fordert mich auf, Panzerangriffsgeneral Guderian um Hilfe zu bitten, was ich tue. Gestern das Ladegerät bei C vergessen. Der Tag beginnt mit einer einstündigen Fahrradtour. An der Spree die Bäume schon fast kahl. Meine Sentimentalität angesichts der Frage, ob sie noch einmal grün werden, hält sich in Grenzen angesichts des Entschlusses, demnächst nochmal nach Griechenland oder Portugal zu fahren oder wo immer Sommer ist oder wenigstens ans Meer. 1.11.2010, 20.28 Uhr. Nochmal Unmengen Zeichnungen weggeworfen. Ich kann im Studium tatsächlich nicht so faul gewesen sein, wie ich immer dachte. Die Wochen, Monate, Jahre Arbeit, die da drin stecken, soll man sich da im Nachhinein Gedanken machen? Das eigentliche Problem jener Zeit, von dem es keine Aufzeichnungen gibt, mein inexistentes Sozialleben. Wenn ich in den Semesterferien manchmal 3 Monate mit keinem Menschen sprach, außer mit der Supermarktkassiererin. 2.11.2010, 13.20 Uhr. In den 90ern mal sehr begeistert Kempowskis Sirius gelesen, jetzt Insomnia reingeguckt, entsetzt. Der Lustigkeitshumor, der Stolz auf die eigene Kleinkariertheit und zwischendurch immer wieder ein schlimm gealterter Anti-PC-Reflex. Neger, Frauen, man will es nicht wissen. 13.30 Uhr. Dr. 4 erklärt Verreisen und Schwimmen für unbedenklich. Epileptische Anfälle seien bei mir eher nicht zu erwarten, da bisher und auch initial nicht aufgetreten. Aller Wahrscheinlichkeit nach beginnt der Tod mit Kopfschmerzen. 3.11.2010, 17.03 Uhr. C am Telefon. Lebensunfähig, träge. Dachte vorhin, ich gebe alle Ziele auf, die ich habe, bis mir einfiel, ich habe ja gar keine. Bekomme jeden Tag Briefe und Karten, die ich nicht mehr beantworten kann. Grüße an dieser Stelle.